Die Fragen, die wir an Google stellen, sind so viel intimer als die Fragen, die wir oftmals unseren besten Freunden stellen. Weil oftmals fragen wir Google Sachen, die wir uns nicht trauen würden, unsere Eltern zu fragen, unsere besten Freunde. Manchmal eben sozusagen so Mann und Frau oder Partner. Und was passiert ist, man sieht es einfach nicht. Die Frage, die geht irgendwo hin, die sitzt jetzt auf einem Google-Server und ist sozusagen mir nicht mehr bewusst, dass Google diese ganzen Fragen, die ich einfach da in diese Searchbar eingebe, irgendwo speichert und dann zusammenfügen kann in wirklich diese intimen Profile von Präferenzen, Motiven, Werten und so weiter. Und ChatGPT im Prinzip genauso, fast noch schlimmer, weil es wirklich so ein Begleiter geworden ist, dem wir intime Fragen stellen, Sachen, die wir wissen wollen. Man kann sich vorstellen, dass sobald ChatGPT nicht nur auf dem Desktop lebt oder auf dem Telefon, sondern wenn man sich OpenAIs Zukunft anschaut, wirklich in diese tragbaren Devices, in wearable Devices, die man sich umhängt oder umschnallt, kann das jeden Schritt nachvollziehen, den man macht. Deutlich mehr als jetzt einen Dorfbewohner oder Eltern oder Freunde.
Hi Katharina, grüß dich.
Na, so, ich muss direkt mit einer Frage einsteigen und zwar, Felix, weißt du...
Du verlierst wirklich keine Zeit.
Nee, es ist irgendwie 22.28 Uhr, ich möchte ins Bett. Zurück zu meiner Frage. Weißt du, was das Internet über dich weiß?
Ich wüsste gar nicht, wo ich nachschauen sollte. Weißt du das denn?
Nee, aber eine Zeit lang, also ich dachte mal, ich wüsste es. Und zwar konnte man bei Instagram mal nachgucken, in welche Kategorien man da eingeordnet ist und welche Ads man dementsprechend ausgespielt bekommt. Fragt mich nicht den Pfad dahin, aber irgendwie kann man das über die Einstellungen rausfinden. Und ich musste damals sehr lachen, das ist schon ein bisschen her, weil ganz oben, also wirklich unter den Top 3 meiner Interessen, stand Christianity.
Was?
Hatte so, what?
Tell me more.
Hello. Und ich weiß auch bis heute nicht, warum. Und ich kann es mir nur so erklären, dass eine meiner Freundinnen, eine Amerikanerin, die ich in Bologna kennengelernt habe und mit der ich über Instagram in Kontakt geblieben bin, so eine Hardcore-Christin war und immer so religiöses Zeug geteilt hat. Und ich das manchmal so aus Höflichkeit und Interesse geliked habe. Und auf jeden Fall habe ich da gefühlt Instagram aufs Glatteis gelegt und habe seitdem irgendwie dieses, was das Internet über mich weiß, ist irgendwie sowieso falsch. So habe ich das eingeordnet. Und jetzt nach dem heutigen Gespräch mit Sandra Matz bin ich mir da aber nicht mehr so sicher.
Ich bin mir auch nicht so sicher. Vielleicht lebst du viel christlicher, als es dir eigentlich bewusst ist. Weißt du? Nächstenliebe.
Das wäre mir wirklich komplett neu, aber ich musste sehr lachen.
Du hältst deinen Kindern immer noch die andere Wange hin und so weiter. Who knows, ja? Aber ich fand das einen großen Luxus mit Professor Dr. Sandra Matz, Columbia Business School, hier in New York zu sprechen und habe wahnsinnig viel gelernt von einer Forscherin, die seit anderthalb Jahrzehnten sich genau damit beschäftigt. Ne? Also welche Spuren hinterlassen wir auf unserer täglichen digitalen Reise, die wir auf unseren Geräten machen? Was sagt das über uns aus? Was lernen die Konzerne, die diese Plattform bereitstellen, über uns? Wie nutzen die uns aus? Wie beeinflussen die uns? Wie können wir das umkehren? Und was macht das eigentlich mit uns jetzt, wo sich das alles mit AI nochmal in eine ganz neue, in Richtung Austausch, in Richtung dauernder Unterhaltung eigentlich weiterentwickelt?
Komplett. Also ich würde sagen, wo das vielleicht vor, wann war das, keine Ahnung, 3, 4, 5 Jahren bei Instagram irgendwie noch so ein educated guess war, was für Interessen man hat und die Plattform da vielleicht auch manchmal falsch lag, ist das ja bei ChatGPT was ganz anderes. Ich meine, man liest es ja andauernd, da kippen ja Leute ihre intimsten Gedanken rein. Und das ist natürlich dann schon nochmal eine ganz andere Sache.
ChatGPT behauptet ja selbst, dass es zu einem guten Teil genutzt wird als Therapiemodul, also dass Leute das quasi behandeln, als hätten sie da eine Therapiefunktion vor sich. Und dass, ja, wie Daten unsere Psyche spiegeln, ist eigentlich das große Thema von Sanders Forschung. Und ich hätte ehrlich gesagt auch noch 4 Stunden weiter podcasten können, weil ich ich habe so das Gefühl, sie hat so einen Schlüssel in der Hand zu ganz vielen Fragen, die uns gerade wirklich sehr umtreiben, egal ob als Eltern, als Kinder unserer Eltern, als Individuen, als Wissensarbeiter, als Journalisten. Also das ist einfach eines der größten Themen unserer Zeit. Bin wahnsinnig froh, dass wir sie entdeckt haben. Schon Anfang des Jahres bei der DLD-Konferenz. Und seitdem waren wir ihr auf den Spuren. Und jetzt hat es geklappt. Hier ist Professor Dr. Sandra Matz.
Los geht's.
Herzlich willkommen bei Wunderbar Together, Sandra Matz. Sandra, schön, dass du da bist.
Ja, freut mich. Vielen Dank.
Sandra, wo erwischen wir dich gerade? Du bist Professorin, du bist Forscherin, du bist weitreisend. Wo in der Welt sitzt du gerade am Mikrofon?
Ich bin tatsächlich gerade in den Hamptons, einem Sommerziel in der Nähe von New York, wo wir gerade ein Programm für die Business School laufen lassen.
Oh.
Für die Columbia Business School, an der du unterrichtest. Das ist ja so ein bisschen wie wenn man an der Uni in München arbeitet und dann irgendwie an Starnberger See fährt, um da mal ein Seminar zu machen, oder? Kann man sich das vielleicht so vorstellen?
Ist ganz nett. Man sieht sozusagen das Meer hier direkt am Strand. Es ist etwas schöner im Sommer, muss ich sagen. Gestern hat es geschneit, als wir draußen unsere ganzen Übungen gemacht haben. Aber ja, schöner Ort.
Was habt ihr draußen für Übungen gemacht?
Ist das doch ein Yoga-Retreat?
Ja, eine gute Frage. Yoga kommt heute Abend tatsächlich. Ist ein 3-wöchiges Programm für Senior Executives. Das heißt, es ist wirklich die nächste Riege von CEO. Die erste Woche waren wir in New York, haben darüber gesprochen, was so in der Welt passiert. Geopolitics, demografische Änderungen. Und jetzt die zweite Woche ist tatsächlich ganz auf Leadership fokussiert. Das heißt, Exercises, wo wir die in verschiedene Situationen stecken, um dann zu schauen, wie reagieren sie im Team? Was sind die Reflexionen, die sie für sich selbst haben? Genau.
Du beschäftigst dich ja in deiner Forschung auch viel mit Teampsychologie. Da kommen wir im Gespräch auch dazu. Ich bin direkt neugierig geworden. Hast du vielleicht Lust, Katalina und mich zu testen? Gibt es irgendeinen Test, den wir jetzt mit dir zusammen machen können, den du sonst mit deinen Leaders machst?
Oh Gott, Leadership-Potenzial.
Den Test, den wir mit unseren Leaders machen. Ich glaube nicht, dass wir da in zwei Minuten sehr valide Ergebnisse erreichen könnten. Genau, aber was eigentlich interessant ist, ist, dass oftmals wirklich aus der Situation herauskommt. Also, dass wir oftmals versuchen, wegzugehen von einfach nur Fragebögen, wo man sich selbst bewertet oder andere Leute bewerten und mehr auf sozusagen Interaktion zu beziehen und zu gucken, wie verhalten sich Leute anstelle von, wie bewerten sich Leute, wenn man sie danach fragt.
Okay, dann gibt's hier am Ende der Podcast-Episode, kriegen wir dann eine Einschätzung.
Exactly.
I see a lot of leadership potential in this podcast. Mm-hmm. Und ich habe natürlich auch die Frage an dich, Sandra, wenn man deinen Lebenslauf so durchscrollt auf LinkedIn oder auf deiner Homepage, dann kippt man schnell aus den Latschen, weil da so viele renommierte Institutionen und Titel und Papers stehen. Aber wie würdest du denn selbst jemanden beschreiben, der dich noch gar nicht kennt, was das ist, was du tust als Professorin, als Forschende, als Autorin?
Ja, auch total lustig, weil ich kann mir vorstellen, wenn man sich den Lebenslauf so anschaut, ist es wirklich so eins nach dem anderen. Wenn man sich das, die Behind the Scenes vorstellt, hat sich das alles so entwickelt und zwar irgendwie von einem zum anderen total zufällig, dass ich weiß noch, als ich damals nach Cambridge gegangen bin für ein Austauschjahr, ist es eigentlich nur passiert, weil ich die Deadline verpasst habe für die ganzen TOEFL-Tests. Ich wollte eigentlich irgendwo nach Südfrankreich gehen oder nach Spanien und hatte verpasst, den Englisch-TOEFL-Test zu machen. Und eine von den einzigen Unis, die das nicht angefordert hat, war tatsächlich Cambridge. Sonst hätte ich mich da, glaube ich, niemals beworben. Von dem her lustig, dass du sagst, dass der Lebenslauf so zielstrebig aussieht, weil so hat es sich nicht wirklich angefühlt. Wie würde ich mich am besten beschreiben? Sozusagen, ich habe Psychologie studiert
und war immer interessiert an menschlichem Verhalten. Warum tun Leute, warum verhalten sich Leute, wie sie sich verhalten, was macht und was unterscheidet uns im Hinblick auf, wie wir fühlen, denken und handeln. Und bin dann relativ schnell auf die zweite Schiene mit Computer Science gekommen. Sagen, können wir menschliches Verhalten verstehen, indem wir uns die ganzen Daten anschauen, die wir so generieren, wenn wir mit Technologie umgehen. Und das hat mich relativ wirklich vom ersten Moment an fasziniert. Es war auch der Zeitpunkt, wo ich entschieden habe, tatsächlich eine akademische Karriere einzuschlagen. Das war vorher auch definitiv nicht so geplant. Und im Prinzip habe ich das jetzt die letzten 10, 15 Jahre verfolgt. Forschungsmäßig, mit Zusammenarbeit mit Unternehmen, Startups.
Aber eben auch vor allem an der Uni. Und du publizierst ja auch und du schreibst Bücher. Und über eines von diesen Büchern, dein neuestes, wollen wir auch heute mit dir sprechen. Es heißt Mind Masters, The Data-Driven Science of Predicting and Changing Human Behavior. Und du hast es uns netterweise geschickt zum Reinlesen. Und ich muss gestehen, okay, es klingt jetzt ein bisschen platt, wenn ich sage, wow, der Einstieg hat mich direkt gecatcht, aber der Einstieg hat mich direkt gecatcht, weil du so einen schönen Vergleich gezogen hast, so eine schöne Analogie aufgemacht hast zwischen dem Dorf, in dem du aufgewachsen bist, im Schwarzwald, und der digitalen Welt. Kannst du uns noch mal kurz mitnehmen in diesen Vergleich?
Ja, total. Das Dorf Vögelsheim, wirklich direkt an der Grenze zu Frankreich, Mulhouse, auf der anderen Seite von Basel in der Schweiz. 500 Einwohner. Das heißt, es war sehr, sehr klein. Es war super, als Kind dort aufzuwachsen, war direkt in der Natur. Meine Eltern konnten mich einfach hinten aus der Tür rausschicken und man kam dann abends irgendwann wieder. Als Teenager war, glaube ich, so die erste Zeit, wo ich sozusagen sowohl die Vorteile als auch die Nachteile vom Dorfleben richtig mitbekommen hatte. Auf der einen Seite war es super, die ganze Nachbarschaft wirklich da zu haben. Wenn man irgendwie einen Kuchen backen wollte, man hatte keine Eier, geht man einfach zur Nachbarin. Die konnten die ganzen Pakete annehmen, wenn man mal im Urlaub war. Man hat ganz viele Ratschläge bekommen, was man im Leben so machen soll, vielleicht nach der Schule. Das heißt, da war richtig viel Unterstützung da und auch recht viel Community, Leute, die sich kannten, Leute, die sich unterstützt haben, wenn vielleicht mal was nicht so lief, wie man sich das vorgestellt hatte. Aber wie ihr euch bestimmt gut vorstellen könnt, in so einem kleinen Dorf hat man auch sehr wenig Privatsphäre. Das heißt, die Leute wussten im Prinzip alles, was so passiert ist, wo man am Wochenende war, wie man eventuell angebändelt hatte. Und nicht nur, dass sie wussten, was passiert ist, sondern auch, dass sie oftmals versucht haben, Einfluss zu nehmen auf die Entscheidung, die man so getroffen hat. Mit wem man anbändelt, die gleichen Sachen, wo man hingeht am Wochenende. Und für mich war das damals schon wirklich so eine Spannung zwischen, hier gibt es irgendwie so eine Community, die mich unterstützt, aber auch eine Community, die auf eine gewisse Art und Weise versucht, mich zu lenken, zu manipulieren, was nicht so schön war. Und meine Forschung, die sich wirklich anguckt, was können wir über Leute erfahren, lernen, vorhersagen, indem wir uns ihre Daten anschauen und wirklich intime Eindrücke von seiner Persönlichkeit zu Werten wirklich rausziehen aus diesen Daten mit ähnlichem Einfluss danach auf Verhalten. Das heißt, wenn ich weiß, dass jemand mehr extrovertiert ist oder mehr neurotisch, gibt mir das sehr viel Macht über Verhalten und Einfluss. Und sozusagen da die Parallelen zu ziehen, ja, sozusagen das Dorf war die analogische Welt, die analoge Welt, wo im Prinzip das auf einer kleinen Basis passiert, und jetzt in der digitalen Welt, wo wir uns nicht unbedingt wirklich kennen. Die ganzen Firmen, die meine Daten rausziehen können aus Smartphones, aus meinen Google Searches, aus Browsing Histories, die haben sozusagen keinen direkten Kontakt mit mir, aber können ähnliche Eindrücke gewinnen, wer ich sozusagen bin, und dann auch ähnlich Einfluss nehmen über mein Verhalten. Und das ist sozusagen die Analogie, die ich da im ersten Kapitel versuche aufzubauen.
Ja, und vor allem, ich finde es so krass, weil natürlich ja mit dem Unterschied, dass es dann halt irgendwie nicht Frau Otto von nebenan ist, die weiß, mit wem man jetzt Händchen halten von der Schule nach Hause gelaufen ist, sondern irgendein Konzern, der diese Information auch im Zweifelsfall nicht nur im Festnetz weitergeben kann oder irgendwie so geflüstert, sondern halt irgendwie in 0, nix weiterverkaufen kann oder weitergeben kann.
Das, ja, und zumindest schon, bei Frau Otto hatte ich die gleichen Eindrücke. Sozusagen, Frau Otto hat Informationen über mich gesammelt und eventuell versucht, mein Verhalten zu beeinflussen. Aber das Gleiche galt auch für mich. Das heißt, ich habe auch gleichermaßen Informationen über die anderen Leute in der Nachbarschaft gesammelt. Und zwar deutlich interaktiver. Da ist sozusagen jeder, hat das gleiche Spiel gespielt. Und es ist definitiv nicht mehr so in der digitalen Welt. Wo es wirklich einige Konzerne gibt, die Informationen, Eindrücke von Millionen von Nutzern halten und auch benutzen. Oftmals einfach, um Profit zu treiben. Und wir haben im Prinzip sehr, sehr wenig Eindrücke, was dahinter den Kulissen passiert.
Ich habe mich manchmal gefragt, was war zuerst da? War zuerst die Beobachtung da oder zuerst das Buch? Und am Ende hast du gedacht, ich glaube, diese Anekdote passt noch gut dazu.
Wie? Es war tatsächlich so, dass sozusagen erst kam die Forschung. Es hat mir eine ganze Weile gedauert, bis ich den Sprung zum Dorf sozusagen gemacht habe und den Vergleich gezogen habe. Was eine ganze Weile davor in der Forschung da war, war dieses Spannungsgefühl, dass auf der einen Seite war total interessant für mich, also sozusagen als Psychologin Verhalten zu verstehen über Daten im täglichen Leben, war super interessant. Es war auch super interessant, sich zu überlegen, was kann man damit machen, um Leuten zu helfen, wenn man sich überlegt, sozusagen im medizinischen Bereich, dass Leute ihre Check-ups nicht machen oder sich gesünder ernähren konnten, mehr Sport machen. Sagen wir relativ klar von Anfang an, dass je mehr ich über Leute erfahren kann und lernen kann, dass die Möglichkeiten, Leuten zu helfen, ihre Ziele zu erreichen, sozusagen wirklich komplett revolutioniert wird. War aber auch klar von Anfang an, dass es die Flipseite davon gibt. Das heißt, wenn ich Leute dazu bewegen kann, ihre Ziele zu erreichen und in eine Richtung zu gehen, in die sie eigentlich sowieso gerne gehen wollten, kann ich auch definitiv die gleichen Technologien verwenden, um zu manipulieren und sozusagen in die gegengesetzte Richtung zu pushen. Und die Spannung sozusagen war immer in der Forschung da und hat relativ lang gedauert, bis ich den Vergleich zum Dorf gemacht habe. Was mir total geholfen hat, und das ist tatsächlich auch, wie das Buch entstanden ist, ist, dass ich versucht habe, meinen Eltern zu erklären, was genau ich mache. Weil meine Eltern lesen die Paper nicht. Und sozusagen, was ist das, was ich meinen Eltern gerne mitgeben würde? Wie kann ich es erklären, sodass es für sie Sinn macht? Was sozusagen die positiven Seiten, aber auch die negativen Seiten und die Gefahren sind? Und da kam eigentlich der Vergleich zum Dorf her, dass ich es erklären wollte auf eine Art und Weise, dass es Sinn macht für die.
Achtung, kurze Werbeunterbrechung. Life is full of opportunities. Miles & More, Europe's leading loyalty program, rewards you with miles on flights, travel, and in your everyday life. With the Miles & More credit card, you'll earn miles every time you use your card. For members in the US, the Miles & More World Elite MasterCard offers you exclusive travel benefits, which make your Miles & More world even more valuable. Apply today and fly away with an attractive welcome bonus starting from 50,000 miles after qualifying account activity. From weekend getaways to intercontinental journeys, redeem those miles for flights and upgrades across the Lufthansa Group and Star Alliance network. Take someone with you as you receive a companion ticket after each account anniversary. Get your card now and see the world. Terms apply. Visit milesandmore.com/creditcards to learn more.
Würdest du, wenn du jetzt wählen könntest, Dorf ohne Device oder New York mit Device, wo würdest du lieber leben?
Muss ich ja ganz ehrlich sagen, New York mit Device. Zumindest in meinem derzeitigen Stadium. New York hat einfach so viele Möglichkeiten, karrieremäßig, kulturell. Es ist immer was los, gibt super viele interessante Leute, die man trifft. Man kann sich austauschen mit Ideen. Man hat auch in New York so das Gefühl, dass es da wirklich Sachen passieren. Und dass, wenn man Ideen hat und gerne Ideen anwenden möchte mit einem größeren Impact, dass man das in New York machen kann. Das heißt, momentan würde es mir, glaube ich, schwerfallen, New York aufzugeben und zurückzugehen nach Vögelsheim.
Katharina, du bist ja eher Stadtkind, ne?
Nee, komme vom Stadtrand. Also ich kann das gut nachvollziehen, was Sandra gerade alles erzählt hat.
Ja, ich ja auch. Bei mir ist es eingemeindetes Dorf. Also das ist auch sehr, sehr ähnlich. Also ich kann mich damit auch sehr identifizieren. Und ich staune immer wieder, wenn wir Besuch kriegen. Jetzt gerade war zum Beispiel Großcousine, also die Tochter meiner Cousine hier, gerade aus der Schule raus und hat ein paar Wochen bei uns gewohnt. Und die dann am Ende, als ich sie gefragt habe, wie hat es dir hier gefallen, was fandst du am besten, hat sie gesagt, eine der coolsten Sachen fand ich, dass ich hier anonym bin. Und dass ich einfach aus der Tür gehen kann, egal wie ich aussehe, was ich anhabe, worauf ich Lust habe, und ich kann es einfach tun. Und aus deiner Sicht jetzt gesprochen, ist das ja eigentlich ein Irrglaube, weil wir werden ja schon längst ständig überwacht und unser Device weiß eigentlich die ganze Zeit, was wir anhaben, was wir tun, wo wir hingehen. Aber wir haben immer noch irgendwie dieses Gefühl, in einer analogen Welt zu leben. Und ich denke da oft drüber nach, weil ich habe eine sehr, würde ich mal sagen, auch wenn sie hört, glaube ich, sicher zu, neugierige Mutter. Ja, ich habe ja meine journalistische Neugier auch irgendwo her. Und ich denke mir manchmal, hey, mein Device weiß so viel mehr über mich als meine Mutter. Das ist eigentlich crazy, ja, obwohl sie mir mein ganzes Leben schon Fragen stellt. Und es ist komisch, dass wir trotzdem uns diese Illusion im Alltag aufrechterhalten können.
Weil es einfach nicht sichtbar ist. Ich nenne immer ganz gern Google Searches oder jetzt mittlerweile ChatGPT. Sozusagen Google Searches, die Fragen, die wir an Google stellen, sind so viel intimer als die Fragen, die wir oftmals unseren besten Freunden stellen. Weil oftmals fragen wir Google Sachen, die wir uns nicht trauen würden, unsere Eltern zu fragen, unsere besten Freunde, manchmal eben sozusagen so Mann und Frau oder Partner. Und was passiert ist, man sieht es einfach nicht. Die Frage, die geht irgendwo hin, die sitzt jetzt auf einem Google-Server und ist sozusagen mir nicht mehr bewusst, dass Google diese ganzen Fragen, die ich einfach da in diese Searchbar eingebe, irgendwo speichert und dann zusammenfügen kann in wirklich diese intimen Profile von Präferenzen, Motiven, Werten und so weiter. Und ChatGPT im Prinzip genauso, fast noch schlimmer, weil es wirklich so ein Begleiter geworden ist, dem wir intime Fragen stellen, Sachen, die wir wissen wollen. Man kann sich vorstellen, dass sobald ChatGPT nicht nur auf dem Desktop lebt oder auf dem Telefon, sondern wenn man sich OpenAIs Zukunft anschaut, wirklich in diese tragbaren Devices, in wearable Devices, die man sich umhängt oder sozusagen umschnallt, dann kann das jeden Schritt nachvollziehen, den man macht. Deutlich mehr als jetzt einen Dorfbewohner oder Eltern oder Freunde.
Ein ganz kurzer Hinweis von mir. Wir sind mit Wunderbar Together jetzt auch auf radio.de verfügbar. Radio.de ist eine kleine, feine App, um Podcasts zu hören, Radiosender zu hören. Ja, wir nutzen das selbst auch, Felix, Catalina und ich. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr mal reinhört und unseren Podcast weiterempfiehlt. Und ja, viel Spaß damit. Radio.de.
Ich habe neulich ChatGPT gefragt, what do you know about me? Und es war ganz interessant, weil ich hatte den Eindruck, dass die Antwort doch eher aus dem bestand, was ich bereits eingegeben hatte und jetzt nicht aus meinem LinkedIn-Profil oder so. Das Interessante ist aber, dass ich jetzt immer mehr, wenn ich mit ChatGPT kommuniziere, Empfehlungen bekomme, die auf dem basieren, was ich sonst so mache. Ja, also das heißt, ChatGPT entwickelt quasi, hat längst ein Pattern von mir und empfiehlt mir quasi, hey, ich weiß ja, dass du das und das machst, ja, also wäre das, aus dieser Frage wäre vielleicht noch der Aspekt für dich interessant, was ich insane finde. Aber vielleicht hast du ja noch ein Beispiel für uns, Sandra. Gibt es noch irgendeine Spur, eine digitale Spur, die wir setzen oder Brotkrumen, die wir irgendwo ausstreuen im Alltag, die dich vielleicht auch als Forscherin besonders beschäftigt, die dich vielleicht auch selbst überrascht hat, als du sie entdeckt hast, weil dir das Ausmaß selber gar nicht so klar war?
Ich meine, eine von den wirklich intimsten Spuren oder digitalen Breadcrumbs für mich ist tatsächlich Smartphones. Weil die so viele Aspekte vom Leben mitnehmen. Wenn man sich einfach nur über das GPS-Signal mal Gedanken macht, weiß im Prinzip Firmen, die GPS-Signale erheben, wissen ganz genau, wo man wohnt, weil da ist das Telefon, Smartphone nachts, wenn es an der Batterie hängt und es dunkel ist, Die wissen ganz genau, wo man arbeitet, weil da ist, sagen, da geht man jeden Tag hin. Man weiß ganz genau, wen man trifft. Und diese ganzen Sensoren, die in den Smartphones eingebettet sind, nicht um zu tracken notwendigerweise, einfach damit das Smartphone funktionieren kann. Mikrofon, was, wenn man sich mal die ganzen Apps anguckt, die man so täglich runterlädt und die ganzen Permissions, wird immer nachgefragt, können wir uns deine Bilder angucken, können wir ins Mikrofon tappen, können wir GPS-Daten sammeln. Und das ist einfach so eine Datenwelt, die man da aufbaut, die wirklich jeden Aspekt vom Leben mitnimmt, egal wo man hingeht, wie man trifft, was man macht. Und für mich sind Smartphones wirklich eine der intimsten Geräte, einfach weil wir sie wirklich 24 Stunden am Tag mit uns rumschleppen.
Gab es einen Moment, wo du mal irgendwas erfahren hast oder rausgefunden hast, wo du dachtest, oh, das hätte ich lieber nicht gewusst?
Ja, gibt's tatsächlich. Sozusagen teilweise, wenn man sich die Beziehung zwischen Daten und Persönlichkeit oder Psychologie, psychologischen Eigenschaften anschaut, sind viele relativ offensichtlich. Das heißt, extrovertierte Leute, die sind mehr sozial unterwegs, treffen mehrere Leute, sind aktiver auf Social Media. Aber es gibt auch welche, wo man jetzt nicht unbedingt dran gedacht hat und die deutlich weniger explizit sind. Oftmals, wenn wir an Social Media denken, ja, okay, sozusagen, du hast halt was über dich geschrieben, macht dir Sinn. Das ist die Person, die du gerne sein willst, die du nach außen hin ausstrahlen möchtest. Aber Smartphone-Daten sind oftmals, wir denken nicht mal drüber nach, was da so passiert. Und eine von den Ergebnissen, die aus den wissenschaftlichen Studien herausgekommen sind, ist, dass Leute, die sozusagen weniger gewissenhaft sind, sind Leute, die nicht so gut sind im Plan, die eventuell nicht immer pünktlich erscheinen, dass der ihre Smartphones viel öfter sozusagen keine Batterie mehr haben.
Oh.
Was sozusagen, und ich muss einfach mal über mich nachdenken. So mein Telefon ungefähr jeden Tag hat keine Batterie mehr. Und das sind dann so diese kleinen Spuren, wo man sieht, dass ja, macht total viel Sinn, ne, wenn man nicht vorausplanen kann, dass man eventuell jetzt das Telefon einstecken sollte, damit man in 3 Stunden immer noch Batterie hat. Ja, hat vielleicht was damit zu tun, wie organisiert man grundsätzlich ist. Und das sind teilweise die Spuren, die interessant sind für uns als Forscher, weil wir nicht unbedingt damit gerechnet hatten. Aber auch interessant, weil sozusagen diese deutlich intimeren Beziehungen sind, wo wir nicht unbedingt wie auf Social Media jetzt der Welt mitteilen wollen, wer wir sind, sondern passiert einfach, wenn wir mit Technologie umgehen oder benutzen.
Wow. Du hast vor ein paar Wochen einen Artikel veröffentlicht, den mit der Überschrift AI is turning you basic. Das fand ich eine sehr interessante Perspektive. Und du sagst in dem Artikel quasi, ich versuche das mal zusammenzufassen, dass wir langweiliger werden, je mehr wir mit generativen AI-Tools, die also was für uns produzieren, seien es Bilder, Texte, Videos, kommunizieren. Kannst du uns und denen, die uns allen, die wir dir zuhören, erklären, wie du da drauf kommst und wie du das vielleicht auch in deiner Forschung dir erarbeitet hast, diese Einsicht?
Ja, total gerne. Ist eins von den Themen, über die ich momentan wirklich am meisten nachdenke. Und lustigerweise ist der Titel von dem wissenschaftlichen Paper, das dahinter steht, The Basic Bitch Effect. Aber sie haben mich in meinem, sie haben es Basic Bitch nicht erlaubt in meinem.
Basic Bitch. Wie könnte man das so auf Deutsch übersetzen? Basic Bitch?
Ich glaube, es heißt trotzdem auch Basic Bitch.
That's okay. Non-translatable, sorry. Ja, yeah, okay.
Ihr könnt es gerne probieren, aber.
Ich sehe ein ganzes Medienimperium unter diesem Titel, großartig.
Ja, glaube ich, der nächste Titel von meinem nächsten Buch.
Okay.
Aber genau, die Idee dahinter ist, dass je mehr wir sozusagen diese ganzen Tools wie ChatGPT, Claude, Gemini und alle anderen Applikationen, die darauf aufbauen, nutzen, je mehr werden sozusagen unsere Entscheidungen, die wir treffen oder sozusagen, was wir produzieren, wenn wir Geschichten schreiben oder wir uns überlegen, was sind die wichtigsten Personen, in der Geschichte, dass die alle relativ ähnlich werden. Sozusagen, wenn wir uns jetzt mit ChatGPT unterhalten, um eine Geschichte für unsere Kinder zu schreiben. Das heißt, wir versuchen irgendwie Hilfe zu bekommen, um kreativer zu werden. kann es gut sein, dass unsere Geschichten, wenn man sie sozusagen, wenn wir jetzt unseren Sohn fragen würden, wie gut war die Geschichte, würde der eventuell sagen, ja, die Geschichte war super, weil sie wirklich kreativ war. Wenn wir uns aber alle unsere Geschichten angucken, sozusagen meine Geschichte und eure zwei Geschichten, werden die alle deutlich ähnlicher. Und das ist das Problem mit AI, dass sozusagen im Prinzip ist es, wie diese Modelle trainiert wurden. Wenn man sich überlegt, dass ChatGPT dafür trainiert wurde, das nächste Wort in einem Satz vorherzusagen. Das ist im Prinzip das Einzige, was hinter diesen ganzen Large Language Models steckt. Was ist das wahrscheinlichste nächste Wort in einem Satz? Dann muss es irgendwas sein, was relativ häufig vorkommt. Das heißt, wenn ich jetzt ChatGPT frage, in was für einer Farbe sollte ich denn meine Wand streichen im Wohnzimmer, wird es vermutlich sowas sagen wie weiß, beige, vielleicht noch sowas wie Burgunderrot, weil das ab und zu mal vorkommt. Aber es wird ganz sicher nicht sagen, türkis und gelb gestreift mit pinken Punkten. Es hat es einfach nie gesehen, sozusagen, was dieses das wahrscheinlichste nächste Wort im Satz bedeutet. Es muss irgendwas sein, was relativ populär und relativ normativ ist. Und das heißt, wenn wir alle jetzt dann ständig ChatGPT nach Empfehlungen fragen, wohin sollen wir gehen, wenn wir Barcelona besuchen? Wie sollte meine Geschichte aussehen, die ich meinem Kind erzähle? Werden unsere Entscheidungen und was wir so im sozusagen erleben täglich deutlich ähnlicher zu dem, was alle andere Leute erleben. Und nicht nur das, sozusagen, was dieses Basic Bitch Paper ausmacht, ist, dass wir uns auch überlegen, okay, wenn wir von diesem, wir werden alle gleich und ähnlich wegkommen wollen, was könnten wir dagegen tun? Und oftmals ist die Idee, dass, naja, wenn ich nicht einfach nur ChatGPT fragen soll, was ich in Barcelona machen sollte oder was meine Geschichte für Protagonisten haben sollte, vielleicht kann ich ja ein Modell trainieren, das spezifisch für Felix weiß, was es vorhersagen sollte oder was es empfehlen sollte. Oder eins für Catalina. Das heißt, wir haben jetzt einen Felix-ChatGPT und einen Catalina-ChatGPT. Die sind dann vermutlich besser im Vorhersagen, was ihr zwei gerne machen würdet, wenn ihr nach New York kommt oder wenn ihr nach Barcelona geht oder was für eine Geschichte eure Kinder gerne hören würden. Was aber tatsächlich trotzdem passiert, ist, dass es für euch die wahrscheinlichsten Vorhersagen macht. Das heißt, wenn Felix grundsätzlich gerne in Museen geht, aber dann auch irgendwie in den Park geht und in irgendwelche Speakeasy-Bars geht und vielleicht ein relativ großes Repertoire an Interessen hat, was passiert, wenn wir jetzt den Felix ChatGPT fragen, ist ja, der schlägt immer nur die wahrscheinlichsten Sachen vor. Und das heißt, über die Zeit sind die ganzen Interessen, die wir ab und zu mal sozusagen hier und da uns anschauen, die nicht Teil von unserer sozusagen Core Personality sind, sondern einfach nur Interessen, die so am Rand liegen, die fallen weg. Das heißt, über die Zeit werden wir einfach deutlich langweiliger als Person, weil wir sozusagen ständig das Gleiche wieder vorgeschlagen bekommen. Und wenn wir dann diesen Empfehlungen folgen, werden wir über die Zeit sozusagen langweiliger und dann lernt das neue Modell von der langweiligen Version von Felix und wird sozusagen nochmal langweiliger. Und das ist sozusagen die Idee behind diesem Basic Bitch Effect, dass wenn wir wirklich nur versuchen zu optimieren auf Grundlage von vorherigen Interessen, dass es einfach langweilig wird.
Also ich habe gerade Catalina mal ChatGPT gefragt, wie ich meinen Living Room painten soll. Und dann hat ChatGPT erstmal wissen wollen, so natürliches Licht, Mood, wie hoch ist die Decke. Dann hat es aber auch gesagt, ja, ich habe schon auch drei Vorschläge. Soft, modern, calm, warm, off-white, hast du auch gesagt. Dann warm, moody, elegance, deep, blue, green. Ja, das ist so wahrscheinlich diese 70er-Jahre-Geschichte, Velvet und so. Und dann light and airy, European, finde ich natürlich sehr pleasing. Pale, limestone oder sand, beige. Genau. Also genau, was du gesagt hast, ja. Ich bin also auf dem besten Weg zur Basic Bitch, Katharina.
Ja, also light und airy European. Ich glaube, irgendwie ChatGPT war noch nie in so einem französischen Schloss unterwegs. Also light and airy ist das ja auf jeden Fall nicht. Ich habe unterdessen gegoogelt, wie man Basic Bitch am besten übersetzt. Also, aber es gibt keine gute Übersetzung. Aber ja, unspektakulär gekleidete Frau, wobei ich glaube, ich würde fast sagen, das Bild ist da genderneutral in dem Fall.
Ja, total genderneutral. Sozusagen im Englischen ist es eher so, Was interessant ist, ist, dass, ja, was sozusagen beleidigend daran ist, ist nicht mal das Bitch. Bitch ist im Prinzip nur, ne, der Ausdruck.
Basic.
Das Basic.
You're so, genau, basic.
Total uninteressant. So wie jeder andere. Das ist sozusagen was, was da dran tatsächlich die Beleidigung ist oder der Insult.
Ja, und was mich sehr gefreut hat an meiner kurzen Google-Recherche war der zweite Treffer von Blick.ch, wo stand, Basic Bitch ist eines der populärsten Schimpfwörter in den USA. Das fand ich schön.
Wow.
Ja, wusste ich auch nicht.
Das sollte ich öfter verwenden.
Aber ich habe zwischendurch, während du erzählt hast, Sandra, gedacht, hat Instagram das nicht schon gemacht? Weil natürlich irgendwie, wenn man jetzt, weil wir bei Reisetipps waren, ne? Und ich glaube, viele Leute, die sagen, ich fahre nach Barcelona, gehen vielleicht als zweites auf Instagram. Und dann hat ja auch Instagram irgendwann verstanden, dass man da hinreist. Das heißt, man bekommt ganz viele Travel-Geschichten. Und mich würde deine Einschätzung dazu total interessieren, weil ich dachte, na ja, bei Instagram gibt es zumindest vielleicht den Hauch einer Chance, dass ich über irgendetwas stolpere, was mich vielleicht überrascht. Also natürlich kommen dann erstmal die Top 10, wo alle hinwollen. Das sind dann eben diese völlig überlaufenden Spots. Aber es gibt zumindest noch so den Hauch einer Chance, dass man etwas Unerwartetes findet. Und das, sagst du, gibt es natürlich bei AI einfach nicht.
Zumindest wird es im Moment nicht angezeigt. Und du hast total recht. Sozusagen das gleiche Problem hatten wir auch schon mit den mehr traditionellen Algorithmen auf Facebook, Instagram. Was bei den sozialen Netzwerken noch ein kleines bisschen anders war, ist, dass wir trotzdem noch Inhalte von Freunden gesehen haben. Das heißt, es wird nicht nur die Empfehlung von einem Algorithmus. Und es war in erster Linie eine Empfehlung. Das heißt, was hinter vielen oder zumindest die Idee hinter diesen Large Language Models ist, dass ein Algorithmus nicht nur empfiehlt, sondern irgendwann entscheidet. Das heißt, wenn ich sage, stell mir einen Plan für einen Tag in Barcelona zusammen und buch das Restaurant und buch das Museum und buch das Hotel, in dem Fall sehen wir überhaupt nicht mehr, was es für andere Möglichkeiten gab. Das heißt, je mehr wir sozusagen diesen Algorithmen vertrauen, nicht nur Empfehlungen zu machen, die wir im Kontext sehen, von was unsere Freunde posten, sondern direkt Entscheidungen zu treffen, das ist sozusagen der Unterschied zu dem, was wir jetzt sehen. Heißt nicht, dass die Algorithmen nicht deutlich breiter vorschlagen könnten. Ich stelle mir immer vor, dass sozusagen ChatGPT weiß ganz genau, was die Präferenzen der ganzen Bevölkerung sind, weil es hat sozusagen die ganzen Präferenzen internalisiert, indem sie sich den Text im Internet angeschaut hat. Es hat eine Vorstellung von dem, was ich gerne möchte und was am populärsten ist. Man könnte aber genauso gut sagen, okay, was liegt denn gerade außerhalb von dem, was mir normalerweise gefällt? Sozusagen, hier, du verstehst meine Präferenzen und normalerweise, so wie du trainiert bist und optimiert wurdest, schlägst du einfach das vor, was am wahrscheinlichsten ist, was mir gefällt. Aber du weißt auch, hier gibt es andere Sachen, die in New York passieren oder die ich mir in Barcelona anschauen könnte, die sozusagen gerade außerhalb von meinen normalen Präferenzen sind, aber trotzdem noch interessant sein könnten für mich. Und das ist im Prinzip eine Chance, eine Möglichkeit zu sagen, okay, ich will nicht nur, dass du mir die besten Tipps vorschlägst, sondern irgendwas, was mich interessant macht, irgendwas, was ich sonst vielleicht mir nicht angeschaut hätte, aber trotzdem noch gerade so relevant sein könnte für mich. Man könnte sozusagen noch weitergehen, wenn man sich das in der politischen Arena sich überlegt und sagen, okay, du normalerweise zeigst du mir Sachen, und das hat auch für Social Media gestimmt, du zeigst mir Sachen, die darauf abzielen, was ich sowieso schon glaube, auf mein sozusagen Weltbild, das ich habe, was du verstehst, wo ich sozusagen herkomme politisch. Aber ChatGPT, genauso wie Google, genauso wie Facebook, die wissen auch ganz genau, was sind sozusagen die Weltanschauungen, die Artikel, die jemand sich anschaut oder die jemand vorgeschlagen bekommt auf den sozialen Medien oder bei ChatGPT, die eine komplett andere Weltanschauung haben. Das heißt, ich könnte theoretisch ChatGPT fragen, hey, was würdest du denn jemandem vorschlagen, mir vielleicht einem 50-jährigen Farmer in Ohio, was würde der denn sehen? Was würde der denn sagen zu der Frage, wie man mit Immigration umgehen könnte? Und das wäre im Prinzip eine richtige Chance, mal aus seinen eigenen Perspektiven rauszukommen und sich die Welt von einem anderen Blickpunkt anzuschauen.
Wow, das heißt, es gibt nicht nur den Basic-Bitch-Weg, sondern es gibt auch den Empathie-Weg und zu sagen, hey, mir stehen nicht nur meine eigene Psyche zur Verfügung, die ich immer und immer mehr verfeinern und vervielfältigen kann über das Tool. Ich kann in jedermanns Schuhe schlüpfen. Ich habe gerade auf der Frankfurter Buchmesse ein Gespräch moderiert und da saß der Chief Publishing Officer von Springer Nature, also die nicht Springer-Konzern-Leute, sondern Springer Nature, die das Magazin Science und so weiter rausbringen. Und der hat gesagt, er hat zwei Google-Accounts und er nennt es so Red Pill und Blue Pill, ja, wie im Film Matrix. Und er hat die komplett unterschiedlich ausgerichtet und vergleicht immer wieder jede Woche miteinander, was ihm für Videos auf YouTube zum Beispiel deswegen angezeigt werden und versucht, die auch beide zu sehen. Und er hat letztendlich genau das gesagt, was du gerade meintest, dass wir auch eine unglaubliche Chance haben, uns in andere Welten reinzuversetzen, andere Menschen, in andere Sichtweisen über diese Tools und nicht nur immer noch tiefer in unsere eigene Bubble reinsteigen müssen. Katharina, heb den Finger. Das kann nur heißen, Moment.
Ich möchte dagegen halten. Und zwar vielleicht nicht unbedingt bei AI und Large Language Models, einfach aus dem Grund, dass ich mich in dem Bereich nicht genug auskenne. Aber ich glaube, dass die meisten Menschen vielleicht nicht so reflektiert sind, dass sie sagen, ah, ich schaue mir jetzt mal an, was wird denn dem 50-jährigen Farmer aus Ohio angezeigt? Und dass das dann auch ganz, ganz, ganz schnell so eine slippery slope entlang gehen kann. Eine Freundin von mir hat letztens eine wirklich sehr starke Doku gedreht über junge Männer, die auf Instagram unterwegs sind und die sich Proteinshakes angucken wollen oder gucken, wie sie möglichst mit einer Stunde Training am Tag fitter werden oder einen krassen Oberkörper bekommen. Und dann sehen sie zuerst das und dann sehen sie ein Rezept für Spaghetti und dann der dritte Post ist irgendwas Misogynes, warum Frauen minderwertig sind und in die Küche gehören. Und das ist eben, also du hast ja auch, ich meine, dein Titel heißt, also Predicting und auch Changing Human Behavior. Und ich glaube, also das, was du gerade skizziert hast, Felix, das klingt alles sehr, sehr wundervoll und utopisch. Aber ich glaube, oder ich habe das Gefühl, die Realität sieht oft anders aus.
Ich glaube, für mich ist es die Option zu haben. Zu sagen, ich stimme dir komplett zu, Katharina, dass oftmals, selbst wenn die Option bestehen würde, weil selbst wenn Google mir sagen könnte, ich kann dir die Ergebnisse anzeigen für den Search Term Immigration für den 50-jährigen Farmer in Ohio, meistens würden wir die Option nicht mal in Anspruch nehmen, weil so sozusagen deutlich komfortabler ist in unserer eigenen Bubble, wo wir einfach nur sehen, was wir sehen wollen. Aber was mich sozusagen immer stutzig macht, ist, dass wir nicht mal die Option haben. Das heißt, selbst wenn wir motiviert sind, uns mal was anderes anzuschauen, ist es im Moment richtig, richtig schwierig. Was Felix, das Beispiel, das du genannt hast, da muss sich jemand zwei unterschiedliche Google-Accounts anlegen und diese Google-Accounts feeden mit sozusagen speziellen Nachrichten, damit die Blue-Feed und Red-Feed sind. Google hat die ganzen Insights. Google könnte die einfach anbieten, hier ist ein Red-Feed und hier ist ein Blue-Feed, oder sozusagen noch spezieller zu machen. In den meisten Fällen würden wir es uns vermutlich nicht mal anschauen, genauso wie Katharina gesagt hat, weil es uns nicht unbedingt interessiert. Aber die Option zu haben, sich das anzuschauen, ich glaube, das ist wichtig. Und was man sich dann darüber hinaus auch noch vorstellen könnte, ist, weil du absolut recht hast, wenn ich sozusagen jetzt sehr liberal bin und sehr progressiv auf der Democratic-Seite in den USA zumindest, sozusagen ich da mehr aufhalte und jetzt irgendwie den Feed sehe von jemandem, der super rechts ist und einfach eine komplett andere Weltanschauung hat. Im schlimmsten Fall ist es sozusagen einfach nur, dass ich so schockiert bin, dass es mich nicht näher bringt oder mehr Empathie kreiert, sondern eher das Gegenteil bewirkt, dass ich denke, oh mein Gott, ist noch schlimmer, viel schlimmer, als ich dachte. Ich glaube, da wieder zurück, was ich gerade gemeint hatte mit, dass Algorithmen eigentlich sehr gut wissen, sozusagen, was ist meine derzeitige Weltanschauung? Und anstatt mir jetzt irgendwas zu zeigen, was komplett auf der anderen Seite weltanschauungsmäßig passieren. Was man machen könnte, ist sozusagen Leute langsam daran zu gewöhnen, dass es andere Weltanschauungen gibt. Aber erstmal was zu suchen, okay, sozusagen ist nicht genau, wie ich mir Immigration vorstelle oder wie ich zu Abtreibung stehe. Es ist ein kleines bisschen außerhalb. Das heißt, ich kann diesen Sprung von meiner Weltanschauung zu dem, was gerade außerhalb in meinem Circle passiert, noch machen und eventuell so ein bisschen toleranter werden oder zumindest nachvollziehen, dass andere Leute andere Weltanschauungen haben. Und ich glaube, da sind Algorithmen einfach super hilfreich, um diesen Space zu explorieren. Weil wir wissen nicht ganz genau, was direkt außerhalb von unserer Weltanschauung passiert. Und das macht dieses Explorieren viel, viel schwieriger, weil wir tatsächlich eventuell einfach bei was landen, was so weit von dem entfernt ist, an was wir glauben, dass wir im schlimmsten Fall sozusagen wirklich Empathie komplett zusammenbricht.
Also ich habe Facebook vor ziemlich genau 20 Jahren kennengelernt, als ich zum ersten Mal sozusagen Deutschland verlassen habe, über den Teich geflogen bin, nach Costa Rica zum Spanisch lernen. Und da habe ich dann ganz viele amerikanische College-Studenten kennengelernt und die haben schon alle Facebook benutzt. Und dann bin ich halt auch auf diese Plattform und seitdem staune ich, bewundere ich, was Menschen dort alles teilen. Jetzt ist Facebook durch viele Iterationen gegangen, aber im Prinzip eine Sache, die mir bis heute als Deutscher in Amerika fremd geblieben ist, ist das komplette Teilen des Alltags, des persönlichen Lebens über sozialen Medien. Was mir aber klar geworden ist in der Zwischenzeit, ist einfach, dass es hier normal ist für Familien, weit voneinander wegzuleben, sich nicht oft zu sehen, außer vielleicht mal an Thanksgiving oder im Sommer. Und es einfach schön auch für viele ist, über so ein Medium miteinander zu kommunizieren, sich auch im Loop zu halten, Bilder von der Familie, von den Kindern zu sehen, von den Freunden, die man vielleicht im College hatte, die jetzt tausende Meilen entfernt wohnen. Es ist also auch eine geografische Einfluss auf die Mentalität, aber ich glaube, es ist auch eine grundsätzliche Haltung, die einfach ermöglicht hat, dass soziale Medien von hier aus die Welt erobern konnten und erstmal hier so beliebt waren. Und es ist ja eigentlich bis heute so, dass hier Daten mit großer Lust und manchmal sogar Euphorie geteilt werden und gesagt werden, na klar mache ich mit bei deiner neuen App, na klar mache ich mit bei deiner neuen Plattform, na klar gebe ich meine Herzdaten, meine Schritte, meine Genealogie, meine DNA deinem Startup, weil ich unbedingt diese eine Information gerne oder diesen einen Service gerne hätte, während in Deutschland ja eine riesige Angst herrscht davor, zu viel preiszugeben, Daten sozusagen nicht mit Regeln zu versehen. Natürlich jetzt auch daraus entstanden sind in der EU großartige Frameworks mit Regeln und so, die aber jetzt von den USA aus wiederum bekämpft werden. Also es ist da wirklich ein großer Unterschied da, finde ich, in der Mentalität. Jetzt bist du vor, ja auch, ja, glaube ich, ungefähr 10 Jahren hierher gezogen. Also auch von der ganzen Weile.
Nach in die USA.
Davor vor 8 Jahren.
Ein paar Jahre in England. Das heißt, schon eine ganze Weile weg aus Deutschland.
Was glaubst du, welche Mentalität, welche Art der Herangehensweise ist eigentlich zukunftsfähiger und warum?
Für mich ist es immer die Frage, alles, was entweder oder ist, glaube ich, schwierig. Das heißt, sobald wir Menschen vor die Entscheidung stellen, du kannst entweder deine Privatsphäre schützen und deine eigenen Entscheidungen treffen oder du kannst die ganzen Produkte, die wir anbieten und Services, die wir anbieten, nutzen, um dein Leben einfacher zu machen, besser zu machen. Wie du gesagt hast, es gibt richtig schöne Seiten von Social Media und dem Teilen. Wir haben alle irgendwie, es ist ein menschliches Bedürfnis, sich auszudrücken, sich zu teilen, sich mit anderen Leuten zu vernetzen. Solange das eine Entweder-Oder-Frage bleibt, ist es, glaube ich, richtig schwierig zu managen. Weil dann kann man entweder sagen, wie in Europa, okay, wir versuchen sozusagen, wir legen mehr Gewicht auf die Privatsphäre, auf die Möglichkeit, seine eigenen Entscheidungen zu treffen. Und in den USA sozusagen legt mehr Gewicht auf wir wollen Innovation, wir wollen nicht neue Technologien, wir wollen das Leben so einfach gestalten und personalisiert wie möglich. Es gibt mittlerweile neue Technologien, die dieses Entweder-Oder ein bisschen aufbrechen. Und das sind Technologien, wo man sozusagen die Insights von Daten erhalten kann. Sozusagen diese personalisierten Empfehlungen zum Beispiel oder neue Erkenntnisse über so Krankheiten, die man wirklich aus Daten rausziehen kann, ohne die Daten selbst preiszugeben. Und für mich sind diese Technologien, die sozusagen dieses Entweder-Oder aufbrechen, wirklich die Zukunft, weil dann müssen Länder nicht mehr entscheiden, welche Seite sie nehmen. Und das Gleiche gilt auch für Konsumenten. Denn sozusagen, sobald man, und das ist sozusagen, was in der EU passiert, in meiner Meinung nach, so wie ich das sozusagen von außen mitbekomme, sagt oftmals, ja, okay, wir machen den Datenprozess transparent, wir geben Nutzern viel mehr Kontrolle über ihre Daten. Aber wenn die Entscheidung am Ende des Tages für den Nutzer ist, okay, ich kann besser verstehen, wie ich eine gesunde Schwangerschaft haben kann. Ich kann besser verstehen, wie ich mich ernähren sollte. Ich kann besser verstehen, wie tatsächlich auch einfach nur einfache Sachen, was mir eventuell gefallen könnte an einem Besuch in Barcelona. Wenn es die Entscheidung ist am Ende des Tages für den Nutzer, ist es super schwierig zu sagen, nee, ich gehe mit Privatsphäre und ich gehe mit meinen ganzen Rechten, die ich habe, wenn sozusagen mit Teilen von Daten. Und es wirklich sozusagen, wie ich darüber nachdenke, ist, wenn wir diese Dichotomy aufbrechen können und Nutzern alles geben können, Privatsphäre und Entscheidungsfreiheit, aber auch der ganze Nutzen, der von diesen Daten entstehen kann, ich glaube, dann machen wir unser Leben deutlich einfacher.
Hast du ein Beispiel für eine App oder eine Plattform oder eine Technologie, die wir vielleicht jetzt schon ausprobieren können, die so veranlagt ist?
Es ist sehr wahrscheinlich, dass ihr die Technologie schon nutzt. iPhone oder Apple, Siri zum Beispiel, basiert auf diesem Federated Learning. Die Idee ist, dass sozusagen, um Apples Sprachmodelle, um Apple Siri zu verbessern, muss Apple nicht eure ganzen Sprachdaten auf einem zentralen Server verarbeiten. Sozusagen in der alten Welt von Machine Learning musstet ihr alle eure Daten schicken, dann hat Apple das Modell gebaut auf einem Server und dann habt ihr davon profitiert, weil sozusagen Siri besser versteht, was ihr sagt. Mal ganz banal gesagt. Was man machen kann und was Siri tatsächlich auch macht, ist, Siri kann oder Apple kann das Sprachmodell auf euer Telefon schicken, sozusagen lokal auf eurem Telefon, auf eurem Smartphone, verarbeitet es dann die ganze Sprache, sozusagen alles, was ihr sagt, der ganze neue Input, der reinkommt. Das Modell wird verbessert lokal. Das heißt, eure Sprachdaten verlassen niemals euer eigenes Smartphone. Was Apple zurückbekommt, um die Modelle besser zu machen für alle anderen auch, für die ganzen Nutzer, ist sozusagen das neue, abgedatete Modell, was jetzt weiß, okay, wenn Catalina das sagt, mit dem Pitch und so weiter, vielleicht sollte ich da ein kleines bisschen an meinem Modell tweaken. Das wird an Apple zurückgeschickt. Das heißt, ihr benutzt die Technologie schon in einigen Kontexten. Apple macht es, Google teilweise verwendet Federated Learning auf gleiche Art und Weise.
Und trotzdem habe ich das Gefühl, gerade in Europa wahrscheinlich, bleibt ja bei vielen Nutzern, Nutzerinnen so ein gewisses Unwohlsein, dass man irgendwie denkt, ich verstehe das auch nicht, was passiert da und ich weiß nicht, wo die Daten hingehen. Und ich glaube, am Anfang hatte man immer die Hoffnung, ach, das sind so viele Daten, da weiß eh niemand, was man damit anfangen soll. Und ich glaube aber, diese Hoffnung zerschlägt sich ja jetzt gerade so ein bisschen. Sie ja natürlich durch Large Language Models besser analysiert werden können und eingeordnet und kategorisiert werden können. Teilst du das oder kannst du nachvollziehen, wo das herkommt?
Absolut. Und sozusagen die Angst, und ich sehe das immer mit meinen Studenten, das heißt, ich unterrichte MBA-Studenten und Executive MBAs, die sind so Ende 20, oftmals in Mitte 30. Und eine von den häufigsten Antworten, wenn wir sozusagen über Ethik von Daten sprechen, ist ja, ist sowieso schon zu spät und so richtig Sorgen habe ich auch nicht um meine Daten, denn ich bin grundsätzlich nicht so interessant für CIA und die ganzen großen Konzerne. Was können die wirklich daraus lesen und wie sehr beeinflusst es mein Leben? Man weiß aber nie, was mit den Daten morgen passiert. Das heißt, selbst wenn ich jetzt heute Apple vertraue, dass die meine Daten benutzen, um die Produkte besser zu machen für mich, habe ich keine Ahnung, was morgen passiert. Apple könnte die ganzen Daten an die Regierung weiterleiten. Und vielleicht ist die Regierung in 10 Jahren nicht die Regierung, die wir heute haben, nicht mehr notwendigerweise demokratisch. Muss nicht mal ein Regierungswechsel sein, könnte sein, dass Apple einen neuen CEO bekommt, der komplett andere Vorstellungen hat. Und sozusagen die Idee, dass wir heute nichts zu befürchten haben von unseren Daten, ist relativ kurzsichtig. Und wir haben das sozusagen in den USA tatsächlich gesehen mit der Supreme Court-Entscheidung zu Roe versus Wade, wo sozusagen über Nacht entschieden wurde, dass Frauen in unterschiedlichen Staaten in den USA keine Abtreibung mehr haben können sozusagen rechtlich. Und da, ich glaube wirklich über Nacht, hat ein Großteil der Bevölkerung verstanden, oh, meine GPS-Daten, die ich bisher sozusagen mir relativ egal waren, wenn die eine Firma gesehen hat oder die Regierung gesehen hat, jetzt eventuell doch intimer, als ich davor gedacht hatte. Oder Google Searches oder Einkäufe. Und ich glaube, da die Idee, dass Leute oftmals in den USA, die das Gefühl haben, ach, ist schon zu spät und ich habe eh nichts zu befürchten, das halte ich für sehr, sehr gefährlich. Da bin ich vollkommen mit dir, dass ich glaube, wir uns mehr Gedanken über Daten machen sollten, als wir es momentan tun, zumindest in den USA.
Also wenn ich mein Instagram aufmache, was ich versuche nur einmal am Tag zu tun, sehe ich immer wieder Eis-Videos von Leuten, die irgendwo auf der Straße weggesnatcht werden. Und das sind ja oft Menschen, die Appointments haben, irgendwo bei einer Immigration-Behörde, da tatsächlich also physisch hingehen, da gibt es ein Appointment, manchmal aber auch nicht. Und das zu sehen und zu wissen, dass es Palantir gibt und andere Technologieplattformen, die mit der Regierung zusammenarbeiten, um der Regierung mitzuteilen, wo Leute zu finden sind, was sie genau tun, wo sie herkommen, macht mir extrem Angst. Und ich sehe es auch jetzt bei, wenn Freunde oder Familie zu Besuch kommen, die haben inzwischen alle Angst. Die haben alle Angst vor dem Immigration Officer. Und zwar viel mehr Angst als früher. Früher war es irgendwie so, ja, da sitzt so ein bisschen Typ, der sieht aus wie aus einem Film. Und dann ist es immer ein bisschen wackelig, welche Fragen man da bekommt. Inzwischen ist es so, dass die Leute ihr Telefon vorher löschen, dass sie den Akku leer laufen lassen, dass sie Face-ID ausschalten oder dass sie gar nicht mehr kommen. Obwohl es, und wir hatten neulich den Generalkonsul hier in New York im Podcast, es gab im Großraum New York, also in den Bundesstaaten, für die er zuständig ist, noch keinen einzigen Fall, dass jemand aus Deutschland irgendwie weggeführt und irgendwo eingesperrt wurde in dieser Welle jetzt von Festnahmen durch ICE. Ja? Also das ist eine irrationale Angst eigentlich, die aber basiert ist auf so einem doch wahrscheinlich Gefühl, dass wir irgendwo tief drin wissen, dass das, was wir alles weggeben, zu viel ist.
Ja, ich meine, ich würde nicht mal sagen, dass es komplett irrational ist. Man weiß sozusagen, dass Regierungen über Nacht im Prinzip oder relativ schnell kippen können. Und sobald die Daten gesammelt sind, sind sie da, und für Regierungen sich anzuschauen, für Firmen. Ich denke immer, und es ist auch eines von den Beispielen, die ich im Buch nenne, wenn man sich einfach nur Deutschland vorstellt, 1930er, wenn die sozusagen Zugriff zu all den Daten gehabt hätten, ich meine, man mag es sich wirklich nicht vorstellen. Und es kann sozusagen, wenn man sich nur einmal jetzt anschaut, was so überall in der Welt passiert, ist es nicht so weit entfernt davon, dass sozusagen Regierungen einfach relativ arbiträr sagen, du kannst noch hier sein, du kannst nicht hier sein. Und da werden die Daten wirklich gefährlich. Und deshalb sozusagen nochmal zurück zu diesen Technologien, wo ich glaube, wenn sozusagen dadurch, dass es Technologien gibt, die uns ermöglichen, diese ganzen Services zu genießen, wie ChatGPT oder Google Maps. Ja, keiner kommt mehr von A nach B ohne Google Maps. Wenn wir das sozusagen machen können auf eine Art und Weise, wo die Daten nicht gesammelt werden müssen und wir trotzdem die Insights bekommen, müssen wir sozusagen nicht mehr vertrauen, dass Firmen und Regierungen die Daten verantwortlich verwerten, sondern die sammeln die einfach nie, ist sozusagen nicht mal in der ersten Instanz.
Du hast ja auch Familie und Kind in den USA, du bist jetzt seit Jahren hier. Wie gehst du denn damit um? Also hast du vielleicht in deinem Alltag Werkzeuge, die du benutzt oder bestimmte Routinen, die wir von dir lernen können, die so ein bisschen dazu beitragen, dass du dich sicherer fühlst?
Ich glaube sozusagen, wenn ich mein eigenes Verhalten anschaue, ist es, glaube ich, eine der größten Motivationen für mich zu sagen, wir müssen irgendwas ändern im System. Denn ich sozusagen, ich denke über das Thema pretty much 24/7 nach. Mir ist es wirklich wichtig. Wie Catalina gesagt hat, ich glaube, dass es große Gefahren gibt, wenn man sozusagen einfach seine Daten weggibt. Und trotzdem habe ich keine Chance. Ich habe keine Chance, meine Daten wirklich effektiv zu managen, weil das bedeuten würde, dass ich mit allen Produkten, die ich entweder brauche oder gerne benutzen mag, wirklich reingehen müsste, mir schauen, okay, welche Permissions sage ich ja zu, welche kann ich wieder rausnehmen. Oftmals würde es bedeuten, dass ich die Produkte einfach überhaupt nicht verwenden kann. Oftmals ist es wirklich entweder du sagst ja zu allem oder du kannst einfach das Produkt nicht verwenden. Das heißt, wenn ich mir mein eigenes Leben und Verhalten anschaue, es ist wirklich die größte Motivation zu sagen, wir können die Verantwortung nicht auf Nutzer abschieben, weil die wissen erstens nicht, was genau passiert mit ihren Daten, was es für Gefahren gibt jetzt und in der Zukunft. Und selbst wenn sie es wissen, selbst wenn sie wirklich sich informieren und up to speed sind mit was sozusagen gerade passiert im Kontext von AI-Daten, hat keiner die Zeit. Du hast Familie genannt. Ich würde deutlich lieber mit meinem Sohn auf dem Spielplatz spielen, als jetzt durch die nächsten 10 Services und Produkte durchzugehen und zu gucken, oh, was sagen genau die Terms and Conditions, was sollte ich jetzt da machen, was sind die Gefahren? Und ich glaube, da muss man sagen, dass der einzelne Nutzer wirklich keine Chance hat.
Und ich habe dazu noch anschließend eine Frage an deine Institution, an der du ja bist, der Columbia University. Jetzt sind wir ja durch Monate der Angriffe auf die Akademie gegangen. Also viele Unis, viele Colleges, viele Schulen haben sehr viel Geld nicht mehr, das sie noch vergangenes Jahr hatten. Die Columbia war eine der ersten, glaube ich, Unis, die gesagt haben, wir machen Settlement mit der Trump-Regierung. Ich habe es gerade nochmal nachgeguckt, 220 Millionen Dollar to resolve claims of discrimination against Jewish students and restore billions of dollars in federal grants. Das steht in diesem Agreement. Und es gab daraufhin natürlich viel, viel, was passiert ist auf eurem Campus. Wie gehst du damit um? Was hast du vielleicht auch erlebt, was du uns vielleicht mitbringen kannst? Weil ich finde es so schwierig den Berichten, auch den Nachrichtendaten zu verstehen, was tatsächlich an so einer Uni wie der Columbia eigentlich los ist.
Ja, total interessant. Tatsächlich wohnen wir auch direkt neben dem Campus. Das heißt, unsere Straße war da, wo die ganzen Polizeiautos ständig geparkt haben, als die Proteste noch wirklich am Laufen waren. Was für mich eigentlich wirklich am deprimierendsten war, ist, dass ich immer gedacht habe, wenn wir an einer Uni wie Columbia keinen wirklichen Diskurs haben können, der sich überlegt, wie könnten wir da konstruktiv mit dem Thema umgehen, anstatt wirklich nur extremer zu werden auf beiden Seiten. Wo denn dann? Ich hatte immer sozusagen gedacht, die nächste Generation, die jungen Leute, die sind wirklich interessiert an kind of Debatten und Diskurs und sich zu überlegen, wie können wir die Probleme angehen. Und ich glaube, das war für mich am deprimierendsten zu sehen, dass wenn wir es wirklich an der Uni nicht schaffen, diese Unterhaltung zu haben, wo denn dann? Ich glaube, es ist ein kleines bisschen besser geworden mit der Zeit, dass es sozusagen jetzt mehr Foren gibt und mehr Unterstützung, sowohl Studenten zusammenzubringen, als auch jetzt Professoren sozusagen mit und Uni-Personal damit einzubinden. Aber es ist, glaube ich, eine wirklich lange Reise, die da noch vor uns liegt, weil es einfach so viel Baggage jetzt gibt von diesen Protesten und von diesem Diskurs, der einfach komplett aus den Ufern gelaufen ist, dass es, glaube ich, wirklich eine ganze Zeit lang braucht, um wirklich da wieder gut miteinander kommunizieren zu können.
Aber du siehst deine wissenschaftliche Zukunft trotzdem oder gerade deswegen hier? Oder wie gehst du selber damit um? Weil es gibt ja auch viele Forschende, die haben einfach, die sind von ihren Petrischalen sozusagen aus dem Labor weggerissen worden oder umgekehrt, die Petrischalen wurden ihnen weggenommen. Also, sorry, wir sperren zu. Heute ab 3 Uhr ist hier Schluss, ja, und zwar für immer.
Ja, das haben wir ein kleines bisschen Glück, dadurch, dass ich an der Business School bin, die sozusagen das meiste Funding, die meisten Gelder kommen von den Studenten. Das heißt, wir sind deutlich unabhängiger von Federal Funding und können dementsprechend auch die Forschungsrichtung unabhängiger gestalten. Deutlich anders als jetzt auf dem Medical Campus, wo ich glaube 80% vom Funding wirklich von Federal Grants kommt. Von dem her, forschungsmäßig muss ich sagen, dass USA immer noch sozusagen ein Traumziel ist, weil man so viel Ressourcen hat, die Forschung wirklich durchzuziehen, die man in Europa einfach nicht hat. Persönlich, glaube ich, vermisse ich Europa immer noch sehr. Persönlich, sozusagen, wenn ich mir vorstelle, wie mein Sohn aufwächst, wie viel Freiheit man da hat, wie viel mehr Wert gelegt wird auf Leben anstatt Arbeit, kann ich mir gut vorstellen, irgendwann wieder nach Europa zurückzukommen.
Dein Sohn ist wie alt?
2 im Januar.
Das heißt, du slidest gerade so rein in den Wahnsinn der Kinderbetreuung.
Oh mein Gott. Ja, da sind wir schon eine ganze Weile drin. Unglaublich teuer. Und was mich in den USA immer so stört oder zumindest, was ich mir immer noch nicht so richtig mit klarkomme, es ist alles super kompetitiv. Wenn ich mir anschaue, wir haben, mein Mann hat Neffen und eine Nichte hier, die sind 5 und 10. Alles, was die machen, ist irgendwie kompetitiv ausgelegt. Das heißt, die spielen Fußball kompetitiv oder die spielen Schach auch kompetitiv. Und es gibt fast keine Möglichkeit, die Kinder irgendwas machen zu lassen, wo man nicht am Wochenende in andere Bundesstaaten fährt und die irgendwie im Wettbewerb sich ausspielen lässt. So. Von dem her, das ist, glaube ich, wirklich es war schön am Anfang meiner Karriere, weil es auch wirklich heißt, dass viele Leute große Ideen haben und sehr ambitioniert sind. Aber wenn ich es mir anschaue von der Perspektive von einem Kind, das aufwächst, weniger.
Also am Ende vielleicht doch wieder Dorf im Schwarzwald.
Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich nach Vogelsheim zurückkommen kann, aber grundsätzlich Europa, Barcelona, Paris könnte ich mir schon gut vorstellen.
Wir haben jetzt schon so viel über Barcelona geschrieben. Du müsstest dir dann natürlich die Tipps woanders abholen. Nicht nur die Basic Bitch-Tipps von OpenAI.
Ja, ich hab neulich so einen schönen New Yorker Cartoon auch gesehen, wo die Mutter ihr ganz kleines Kind zur Krippe, zur Daycare bringt und irgendwie sowas sagt wie: "You'll see, it's all about the connections you make. It's so important. This network is going to sustain you for the rest of your life."
Ja, man muss die wirklich schon anmelden in der Kita, bevor die überhaupt geboren sind. Ich weiß noch, ich war irgendwie 2 Wochen nach der Geburt sind wir schon Kitas-Touren gegangen, weil man da irgendwie 1,5 Jahre vorher sich anmelden muss. Einfach der helle Wahnsinn.
Und Sandra, verrate uns doch zum Schluss noch 2 Sachen. Erstens, alle reden ja gerade über das große Reskilling, Upskilling, die Veränderung, die passiert in unserer täglichen Wissensarbeit, also vor allem für uns Wissensarbeiter in der AI-Era. Wenn du, also das ist so eine klassische Interviewfrage, die vielleicht ein bisschen abgelutscht ist, aber ich finde sie bei deinem Thema wirklich super spannend. Wenn du jetzt aus der Schule kommen würdest sozusagen, gerade Schulabschluss gemacht, was würdest du sagen, wäre ja vielleicht ein sinnvolles Fach, ein sinnvolles Forschungssujet für einen jungen Menschen, um da reinzugehen? Was würdest du vielleicht deiner 18-, 19-jährigen Sandra empfehlen?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, wenn du mich vor drei Jahren gefragt hast, hätte ich vermutlich gesagt, Computer Science hat sich deutlich geändert mit Generative AI. Ich glaube tatsächlich, das hört sich jetzt self-serving an, aber tatsächlich Psychologie, sozusagen Sozialwissenschaften, die sowohl auf Argumentation basieren, aber auch so ein Verständnis von Statistik und Mathe drin haben, dass das im Prinzip die vielversprechendsten Studiengänge sind. Und in den USA kriegt man das deutlich besser mit, weil College am Anfang viel, viel breiter ist. Das heißt, man sucht sich nicht nur ein Fach aus, sondern man muss sozusagen STEM-Fächer machen, sozusagen Hard Science, Physics und Mathe und Bio und dann aber auch Sozialwissenschaften. Ich glaube, dass die Leute, die am erfolgreichsten sind, einfach mit dieser schnell sich ändernden Welt von Technik, die Leute sind, die ein Grundverständnis haben von Science, aber auch argumentieren und debattieren können.
Also quasi eine Art von, also ich verstehe, wie ein Algorithmus funktioniert, aber ich interessiere mich eigentlich vor allem dafür, wie Menschen funktionieren. Ja, die Hälfte davon fehlt mir leider nach wie vor.
Nee. Nachdem ich kurz dachte, wir wären hier alle richtig hoffnungslose Fälle, weil andauernd unsere Akkus leer sind, habe ich jetzt wieder einen Funken Hoffnung.
Das war echt ein bitterer Basic-Bitch-Moment, auch für mich in dem Podcast. Was sagt eine leere Batterie über dich aus? Ja. Und nochmal eine zweite Frage zum Schluss, Sander. Was ist dein nächstes Buch oder dein nächstes Paper? Worauf können wir uns freuen?
Naja, ich glaube, das nächste Buch wartet mal noch ein paar Jahre. Ich glaube, Mindmasters basiert auf irgendwie 15 Jahren Forschung. Von dem her habe ich noch ein paar Jahre vor mir. Was mich tatsächlich gerade interessiert, ist dieser Basic Bitch Effect und was wir dagegen tun können. Nicht nur sozusagen zu dokumentieren, dass das tatsächlich passiert, was wir im Prinzip schon gemacht haben, sondern wie können wir da rausbrechen und wie können wir die Algorithmen wieder so gestalten, dass sie uns interessant machen und eventuell wirklich mehr über die Welt und verschiedene Perspektiven erfahren.
Dass sie uns interessant machen, meinst du, dass sie uns neugierig machen, dass sie uns nicht langweiliger werden lassen?
Neugierig machen und uns mehr von der Welt zeigen, was wir sonst eventuell einfach nicht erfahren hätten. Wenn man sich überlegt, sozusagen, als ich noch im Dorf gewohnt habe, war es unglaublich schwierig für mich zu verstehen, wie sieht die Realität aus von jemandem, der in New York wohnt oder jemandem, der sich ein Leben in Thailand aufbaut. Kann man jetzt viel, viel einfacher machen. Und ich glaube, da die Chancen zu nutzen, die kind of Generative AI und andere Technologien anbieten, kann unglaublich hilfreich sein.
Katharina, hast du noch eine letzte Frage an Sander?
Nee, eher eine Beobachtung, bei der mich auch interessieren würde, was ihr davon denkt. Weil ich ganz oft, wenn ich ChatGPT nutze, um Sachen anzurecherchieren oder irgendwie für auch mal einen Textvorschlag machen zu lassen, dann bin ich oft wahnsinnig frustriert und denke so, was ist das für ein dummes Programm und irgendwie, warum kann das nicht mal einen guten Text schreiben? Und dann bin ich manchmal, und ich hoffe dann immer, dass es nicht nur mir so geht, weil ich dann gerade, mein Text ist eben mein Bereich, dann denke ich, Mann, es ist so witzig, auch Mensch zu sein, weil Menschen sind so random und Menschen sind so eklektisch manchmal und deshalb können sie eben gute Texte schreiben und deshalb können sie fantastische Musik machen. Weil ich finde nämlich auch, dass noch, keine Ahnung, wie sich das verändert, aber alles, was aus diesem Programm rauskommt, ist so mittelgut. Es ist nicht schlecht, aber es ist auch nicht richtig gut. Und deshalb freue ich mich dann immer umso mehr darüber, dass irgendwie Menschen ja wirklich so wahnsinnig random sind manchmal und in alle möglichen Richtungen ausschlagen, in die man es halt überhaupt nicht von ihnen erwartet, oft.
Genau, und dafür braucht es auch sozusagen immer noch menschlichen Input. Heißt, wenn wir nur den Empfehlungen von ChatGPT folgen, ist das, was die nächste Iteration von ChatGPT 5, ChatGPT 6 lernt. Und dann wird es immer langweiliger über die Zeit. Und du hast total recht. Dass sozusagen alles, was aus ChatGPT rauskommt, ist meh.
Ja.
Aber dieses Wow, I would have never seen this coming, hätte ich nie dran gedacht. Ich glaube, das kriegen wir einfach mittlerweile nicht. Und da braucht es immer noch Human Input.
Das heißt aber im Umkehrschluss, dass wir eine richtig gute Idee haben, eine richtig krasse Left-Field-Idee, sollten wir die auf gar keinen Fall ChatGPT verraten und mit ChatGPT darüber sparen, weil dann ist sie ja, da drin.
Ja, man kann ja bei ChatGPT kann man ja angeben in den Settings, ob man zustimmt, dass die Daten verwendet werden für Training. Natürlich ist der Default-Setting, sozusagen die Grundeinstellung, dass es verwendet wird, aber man hat zumindest die Option, da zu sagen, nee, ich will gerne ChatGPT verwenden, ohne dass jetzt meine ganzen Ideen klaut. Was für Firmen natürlich super wichtig ist. Eine Firma wird niemals ihre ganzen Daten da reinladen,
Und was auf dem Vertrauen beruht, dass ChatGPT sich an diese Abmachungen hält.
Was man auch wiederum lösen könnte, wenn man sozusagen dieses Federated Learning einsetzt, wo die Daten nicht direkt gesammelt werden, sondern lokal auf den eigenen Servern trainiert wird.
Wow. Wir brauchen alle, glaube ich, eine persönliche Cloud im Badezimmer in Zukunft, dass einfach nicht mehr so viel rausgeht. Katharina, du hast gerade nochmal deinen Finger gehoben, da weiß ich immer,
ja,
Einspruch.
Ja. Nee, kein Einspruch. Ich würde gerne noch wissen, welche Optionen du immer abwählst am Handy, wenn dich dein Handy fragt, darf ich das machen, darf ich jenes machen, kann ich deinen Standort hin?
Alles, was geht.
Alles abwählen.
Handy ist wirklich das Einzige, wo ich hinterher bin. Das heißt, wenn ich Apps download, wähle ich das alles ab. Es sei denn, es braucht es natürlich, dann kann ich mir entweder überlegen, ob ich die App nicht verwenden will oder ob es okay ist. Was auch als letzten Punkt noch, was tatsächlich stimmt, ist, dass Apple deutlich besser ist, dieses Tracking abzuschalten. Das heißt, auf dem iPhone, wenn man eine App für eine gewisse Zeit nicht mehr benutzt, ich glaube, es ist irgendwie so ungefähr 2 Stunden oder so, wird das Tracking abgeschaltet. Auf Android, du kannst irgendwie eine App vor 6 Monaten runtergeladen haben, die benutzt haben, die trackt immer noch happily 24 Stunden am Tag weiter. Das heißt, da gibt es auch richtig große Unterschiede von den Anbietern.
Wir brauchen, glaube ich, mal einen Wunderbar Together Tech-Workshop. Ich habe neulich gelernt, dass wenn man auf WhatsApp eine Message verschickt und das heißt ja dann, die ist end-to-end verschlüsselt, end-to-end encrypted, dass das zwar heißt, dass WhatsApp nicht weiß, was ich da schicke. Es weiß aber, wem ich das schicke, wer in meinem Netzwerk ist, wann, von wo und mit welchem Device. Also es weiß eigentlich alles andere. Ich weiß nicht, ob man das wirklich als verschlüsselt bezeichnen kann. Aber ich würde einfach sagen, alle, die ihr zuhört, bucht euren persönlichen Tech-Workshop bei Sandra, Professor Dr. Sandra Matz auf sandramatz.com. Das ist, glaube ich, deine persönliche Website. Ich mache nur Spaß. Ich finde es großartig, dass du dir die Zeit genommen hast heute. Und Mind Masters, The Data-Driven Science of Predicting and Changing Human Behavior ist das Buch, das wir alle lesen sollten. 15 Jahre Forschung stecken da drin. Wann kommt es auf Deutsch raus?
Ist schon. Es wurde im September ist es auf Deutsch rausgekommen. Ich kann dir ehrlich gesagt gar nicht den deutschen Titel sagen. Aber es heißt auch Mind Masters. Ich glaube, die neue Macht der Daten und dann noch ein...
Okay, das heißt nicht Basic Bitch.
Das heißt nicht Basic Leider. Bitch. Nee, heißt immer noch Mind Masters.
Okay. Sandra, wir geben immer am Schluss das Mikrofon noch einmal ab an unsere großartigen, wunderbaren Gesprächspartner. Falls es noch was gibt, was dir wichtig ist, dass du noch erwähnt haben möchtest, falls du einen Gruß rausschicken willst, falls du deine Lebensphilosophie teilen möchtest, ist jetzt der Zeitpunkt dafür. Gibt es noch irgendwas, was du unseren Zuhörerinnen mitgeben möchtest?
Ich wollte mich nochmal bei euch bedanken. Es war, glaube ich, der erste Podcast, den ich auf Deutsch gemacht habe, jemals über meine Forschung. Von dem her war es sehr spannend für mich, wow, einmal auszuprobieren. Und ja, ich glaube, meine Eltern werden sich einen Keks freuen, dass es einen Podcast jetzt auf Deutsch gibt.
Und du hast, was ich auch sehr cool finde, du hast so nach 8 Jahren so einen ganz kleinen American in deiner Sprache drin, aber der kommt nur manchmal raus. Das ist auch noch,
aber die ganze,
noch ganz viel Schwarzball.
Ob ich jetzt in unserer Unterhaltung irgendwie nach Worten gesucht habe, ihr könnt es euch gar nicht vorstellen. Ihr müsst euch das so vorstellen, ich knie hier in meinem Hotelzimmer auf dem Boden. Meine Beine sind irgendwie schon seit 15 Minuten eingeschlafen. Ich versuche, einen Satz irgendwie hinzubekommen. Von dem her war es eine sehr spannende Unterhaltung.
Hamburg.
Aber hat es Spaß gemacht.
Yes. Eine humbling Experience. Umso mehr danken wir dir.
Professor Doktor, ich sag's nochmal gerne. Sandra Matz bei Wunderbar Together. Ganz lieben Dank dir und viel Spaß in den Hamptons.